Rückwissen gibt es schon ein paar Tage, dass sich tatsächlich das Gehirn umstrukturiert, wenn eine Frau Mutter wird. Und zwar so signifikant und auch, soweit man das momentan weiß, auch nachhaltig, also über eine Zeitspanne sehr deutlich sichtbar, dass das ein Computeralgorithmus erkennen kann.
Mama konkret, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen. Ihr hört Mama konkret, den Podcast über Mutterschaft von Julie Tan und dem Podcast Radio Detektor FM. Ich bin Julie, zweifach Mama und Content-Kreatorin und deine Host auf dieser Podcast-Reise. Auf Instagram bin ich als Kokoli Brokkoli unterwegs für mehr Authentizität in sozialen Netzwerken. Und in diesem Podcast gibt es für dich in jeder Episode ein bestimmtes Thema rund um Mutterschaft. Dazu spreche ich mit einer Expertin und wir beleuchten das Thema gemeinsam von allen Seiten. Diesmal, wir können es nicht leugnen, wenn wir neue Menschen erschaffen und Kinder bekommen, dann verändert das uns Frauen für immer. Das ist klar. Aber wie sehr? Und was verändert sich? Wir sprechen heute über die Transformation von der Frau zur Mutter. Heute bekommst du außerdem meinen Vibe als Mutter, Fachwissen von einer Expertin und ganz wertvolle Tipps, die du für dich direkt mitnehmen kannst. Lasst uns direkt starten. Meine heutige Gästin ist Professor Dr. Svenja Krämer. Sie arbeitet mit Erwachsenen, die etwas Neues lernen möchten und unterstützt sie als Trainerin und Coach. An einer privaten Uni erforscht sie, wie wir uns ein Leben lang weiterentwickeln, besonders dann, wenn sich viel in unserem Leben verändert. Sie lebt mit ihrem Mann in Berlin und bekam 2019 eineiige Zwillinge. Gemeinsam mit der Kriminologin sowie Polizei- und Politikwissenschaftlerin Hanna Meyer hat Svenja ein Buch veröffentlicht. Muttertät. Wenn sich plötzlich alles anders anfühlt. Wie das Mutterwerden unseren Körper, unsere Persönlichkeit und unser Leben verändert. Die beiden sind überzeugt, Wissen hilft. Herzlich willkommen, Svenja Krämer, hier im Studio und im Podcast Mama konkret. Super schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
Svenja, bevor wir mit dem heutigen Thema starten, sollten wir vielleicht klären, worüber wir genau sprechen. Was bedeutet eigentlich Muttertät oder Matreszenz?
Genau, ja. Naja, also schon 1970 oder 75 hat sich eine Wissenschaftlerin in den USA mit diesem Prozess auseinandergesetzt, im Sinne von schriftlich niedergeschrieben, in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung niedergeschrieben, indem sie gesagt hat, wenn eine Frau Mutter wird, wenn die Mutterschaft dazukommt, verändert sich viel auf zig Ebenen, auf verschiedenen Bereichen. Die Identität, ne, das Beziehungsgeflecht, der Stand in der Gesellschaft, also müssen wir jetzt von dem Wording gucken, das ist jetzt auch schon lange her, diese Veröffentlichung, aber sie hat damals gesagt, und auf die beziehen wir, alle, die sich mit Muttertät, Matreszenz so weiter beschäftigen, beziehen sich auf sie. Naja, ich will, dass das einen Namen bekommt. Und ich möchte ganz gerne, also ihre Worte, dass es herausgestellt wird, dass es ein Übergangsprozess ist und eine Phase ist, die einfach, ne, nicht von jetzt auf gleich in einer Sekunde passiert, sondern ein Prozess. Und hat deshalb aus Mother oder Martha, also die Mutter, fokussiert und Adoleszenz fokussiert, also Adolescence, Matrescence gemacht, weil sie gesagt hat, es gibt so viele Parallelen eben zur Adoleszenz. Es ist die große Übergangsphase im Leben einer Frau nach der Adoleszenz und deshalb ist dieser Begriff so passend. Also das jetzt mal so in Kürze, wo kommt eigentlich Matreszenz her oder Matrescence her?
Also sie hat praktisch ein eigenes Wort dafür erfunden.
Ja, so ein Kofferwort, ne? Also sie hat zwei Worte zusammengesetzt und hat gesagt, es braucht einen Begriff und damit müssen wir arbeiten, weil man sich, ja, also dadurch wird es sozusagen real auch. Ne?
Ja,
also
man kann über es greifen. Sprechen, ne? Genau. Ich bin seit ein paar Jahren ja selbst Mama, aber den Begriff Muttertät, den habe ich so gut wie noch nie gehört. Also der ist mir kaum untergekommen, ja. ist denn dieser Begriff tatsächlich nicht sehr bekannt? Mhm. Was meinst du? Und wenn ja, warum? Mhm.
Ja, naja, also in Social Media haben so die Schwesterherz und Doulas den erstmalig übersetzt in Muttertät, also nicht Matreszenz, sondern Muttertät. Und das ist, würde ich sagen, auch so im Social-Media-Bereich eher der Begriff, der verwendet wird. Wissenschaftlich arbeite ich mit Matreszenz, weil es der adäquatere Begriff ist, aber natürlich nicht so schön, ne, nicht so griffig. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich eher so ein Bubble-Phänomen. Also wenn man Bezug hat und sozusagen in diese Phase kommt, zufälligerweise dann mal darüber stolpert, dann ist es so, dass sich das ganz langsam weiter verbreitet. Aber aktuell gibt es so wissenschaftlich, also es wird sehr, sehr viel geforscht, also es wird viel geforscht in diesen Bereichen, aber es wird nicht unter diesem Begriff gearbeitet. Also ich versuche das jetzt so seit 1, 2, 3 Jahren mit Matreszenz rauszugehen, also wissenschaftlich auch. Ich habe das also in meiner Professur verankert und arbeite mit dem Begriff, mache gerade auch wieder ein größeres Projekt dazu. Es wird sich dann zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Also mit Tressens in den USA, da gibt es tatsächlich jetzt vermehrt auch Veröffentlichungen.
Also es kommt und es kommt immer mehr. Du und Hanna, ihr habt ja beide Kinder bekommen. Und während eurer eigenen Matreszenz seid ihr auf viele Themen und Herausforderungen gestoßen, über die kaum gesprochen wird. Wie kam es denn jetzt denn aber dazu, dass ihr gesagt habt, so, wir sprechen jetzt genau über diese Tabuthemen öffentlich. Was ist denn da passiert? Ja. Wie kam es denn dazu?
Stimmt, das ist auch echt ein Schritt gewesen.
Ja.
Ist auch nochmal eine andere Zeit gewesen, ne? 2019, auch wenn es noch nicht so lange her ist. Aber es hat sich schon verändert, was ausgesprochen werden kann und was nicht. Selbst in dieser kurzen Zeit, also wenn es auch immer noch schwierig ist. Naja, also wir erinnern uns mal zurück. Es war ja Covid-Lockdown. Wir waren viel zu Hause mit unseren Babys. Hanna dann hochschwanger, ich die Babys schon zu Hause. Man war sozusagen zurückgeworfen auf die Couch. Und ich erinnere mich auch noch an diesen Moment, als ich mal so Cluster-Feeling-artig auf der Couch saß mit Zwillingen und mir dachte, es ist so krass. Wieso erzählt darüber niemand? Wieso spricht man darüber nicht? Und zwar alles in dieser Klammer, immer, also ich bin super glücklich, ich bin unglaublich glückliche Mutter, immer gewesen. Und trotzdem gibt es Herausforderungen. Und dieses Gleichzeitige, ne, dieses zu wissen, was kommt vielleicht, zu wissen, was könnte sich verändern, woran liegt es vielleicht, warum fühle ich mich anders, warum wechseln sich meine Perspektiven, warum denke ich auf einmal, auf keinen Fall schlafen meine Kinder alleine im Babybett. Und vor der Geburt noch dachte ich, auf jeden Fall schlafen meine Kinder alleine im Babybett. Ja, genau. All diese Dinge. Und also das war so der Ursprung. Und Hanna und ich haben uns dann sozusagen als so diese Mini-Peer-Group getroffen, im Sinne von, manchmal ist es so, man trifft Menschen und auf einmal ist so eine Offenheit da, ne? Und wir haben uns die Dinge erzählt und haben sozusagen gemerkt, ich bin nicht alleine, ihr geht's auch so. Ah ja, wenn es ja uns so geht, geht es vielleicht anderen auch so. Und dann war tatsächlich so der Wunsch, das muss raus. Da soll gern ein Buch entstehen. Ja.
Ich nicke gerade ganz heftig und doll, weil ich kann das, also das, was du gerade sagst, das kann ich so fühlen. Und ja, ich würde am liebsten vom Sessel hüpfen und jetzt dir mal eine Umarmung geben, ja? Ja, also meine Matreszenz, wenn man das so sagen kann, ich habe das auch als wahnsinnige Veränderung erlebt. Ich habe nämlich irgendwie alles depriorisiert.
Ja.
Also ich habe mich komplett depriorisiert, nicht alles. Mich habe ich depriorisiert. Mhm. Also alles war wichtiger außer ich und ich habe mich in dem Ganzen total verloren.
Ja.
Ja? Und ich habe mich halt gefragt, was passiert denn da im Kopf bei einer Mutter? Also was passiert denn hier oben im Kopf drin? Mhm. Und es brennt mir irgendwie auch total auf der Zunge, weil man liest ja oft, wie der Körper sich verändert und was der Körper durchlebt, aber nicht, was mit der Psyche passiert. Und deswegen muss ich dich einfach fragen und die Gelegenheit ergreifen, jetzt wo du vor mir sitzt, was passiert denn da im Gehirn? Also mit der Psyche, neurobiologisch, was passiert da, wenn wir Mütter werden?
Ja, also das ist war der zweite Grund eigentlich für das Buch. Ne? Wir wollten nicht nur Schweigen brechen und sagen, lass doch alle mehr darüber sprechen, was eigentlich ist, sondern wir haben uns auf die Suche gemacht und haben recherchiert interdisziplinär und also lang und intensiv und haben Wissen zusammengetragen. Und es ist alles wissenschaftlich erklärbar. Und alle, die so ticken wie wir vielleicht, denen Wissen ja. hilft und die so denken, oh, ist irgendwie cool, dann fühlt sich schon gleich ganz anders an. So sind Hannah und ich auch losgelaufen. Und es ist schon, also die ersten Studien waren, glaube ich, 2016, 2017. Also es gibt es auch schon, das Wissen gibt es schon ein paar Tage, dass sich tatsächlich das Gehirn umstrukturiert, wenn eine Frau Mutter wird. Und zwar so signifikant und auch, soweit man das momentan weiß, auch nachhaltig, also über eine Zeitspanne sehr deutlich sichtbar, dass das ein Computeralgorithmus erkennen kann. Und diese Umstrukturierung des Gehirns, angestoßen durch, ne, also hormonelle Veränderungen und so weiter, führen dazu, zu diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, dass auf einmal neue Gefühle, neue Gedanken, andere Perspektiven und dieses Lost-Sein, also dieses so, wer bin ich denn eigentlich noch? Wo sind denn meine Wurzeln? Wo sind denn meine Werte, meine Überzeugungen, die ich hier sozusagen immer hatte? Und wie ordne ich die jetzt neu ein? Und dieser Fakt ist einfach super spannend. Und im Übrigen strukturiert sich auch das Gehirn von Vätern um oder anderen nahen Bezugspersonen, wenn sie intensiven Kontakt haben zum Baby.
Das ist sehr interessant.
Also es gibt so, deswegen, ich sage immer alles, es gibt Hinweise darauf. Das ist, weil wir in der Wissenschaft immer alles beweisen müssen, bevor wir Aussagen treffen. Zu allem stecken wir in den Kinderschuhen, ne, mit diesen Erkenntnissen, aber es gibt Hinweise auf bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zum Beispiel, dass da auch eine Person die intensive Veränderung im Gehirn nachweisbar sind und das war dann der Mann, der hauptsächlich Caregiver war dieses Babys, also nicht eine biologische Mutter, sondern ne, die Person, die sozusagen da beteiligt ist an dem Prozess.
Mutter Natur.
Was auch dazu führt, warum es nicht darum geht, du bist die Mutter, du weißt es am besten, biologisch vorhergesehen, weil du bist ja die Mutter und hast es in dir drin, sondern es ist ein Prozess und durch diesen Prozess können eben auch nicht biologisch gebärende Frauen oder eben nicht gebärende Menschen gehen, die Eltern Teil werden.
Ich glaube, ich könnte mit dir da und du mit mir, hoffe ich doch, stundenlang drüber quatschen,
total.
Weil das ist so sau interessant.
Ja, voll.
Und das müssen ganz viele Mütter hören,
ja, total.
Weil was für einen Druck nimmt das eigentlich einer Mutter, wenn man sagen kann, hey, es ist okay, ja, ich sag jetzt mal ganz salopp, das Gehirn wird umgebaut,
ja, genau.
Ja, wie du vorhin also das auch bezeichnet hast. Ich schwenk mal ganz kurz um, weil das auch so ein Thema ist, was wir einfach mal vielleicht besprechen sollten, weil da gibt es auch in der Mütterwelt ja immer wieder Reibereien. Thema Elternzeit. Manche denken ja, wir Mütter machen da Urlaub. Du schreibst in deinem Buch, dass deine Elternzeit herausfordernd war. Was für Erfahrungen hast du denn da gemacht?
Naja, das ist eigentlich sozusagen mein Kern-Muttertätsthema eigentlich, weil ich hatte Zwillinge, eineige Zwillinge. Bei eineigen Zwillingen findest du kaum Kliniken, die nicht die früher holen, also waren sie einen Ticken früher da und so weiter. Ne? Das heißt, es war eigentlich schon vordeterminiert, wie so die ersten Wochen, Monate sein werden. Und trotzdem bin ich da reingegangen und habe gesagt, nee, also mein Mann, der soll nicht am Anfang lange dabei sein, weil ich will stillen, da muss ich ja vor allen Dingen, der soll bitte dann Elternzeit nehmen, wenn ich wieder losziehen kann, wo auch immerhin, keine Ahnung, was ich davor hatte. Aber das war sozusagen eine bewusste Entscheidung, das nach hinten zu verschieben und so fing es dann an, dass er dann so Urlaub hatte und dann arbeiten gegangen ist und ich war mit Zwillingen alleine zu Hause und ja, Punkt. Also man macht ja nichts anderes mehr, selbst mit einem Baby nicht. Ne? Dann gibt es die eigenen körperlichen Veränderungen, dann gibt es die Herausforderungen, wie kriege ich Stillen in Gang. Dann kommen ja alle anderen Themen auch noch im Sinne von, wann bin ich eigentlich bereit, wieder dies oder jenes zu tun? Wie gehe ich mit den Erwartungen von dem Umfeld um? Was macht mein Kopf, der sich jetzt nur noch mit Babysachen beschäftigt? Also deswegen ist auch für mich, also wir betrachten Mutterthet Matreszenz auch tatsächlich als den Übergang. Das heißt, mir ist wichtig zu sagen, es gibt diese Übergangsphase, wir haben vor allen Dingen so die ersten ein, zwei Jahre im Blick, wo es darum geht, die Rolle der Mutterschaft in die eigene Identität zu integrieren.
Ja.
Danach brechen diese Herausforderungen nicht ab. Also manche sagen auch, naja, Muttertät ist ein Leben lang. Ne? Das betrachten wir so nicht, weil wir finden so diese, wenn man sich so psychologische Identitätsmodelle anguckt, gibt es so verschiedene Säulen, wie die strukturiert sind. Und die Modelle sagen, naja, wenn ein oder zwei Säulen ins Wanken kommt, dann wird es für Personen oft schwierig.
Ja.
Und durch Mutterschaft werden aber alle Säulen erstmal wie beim Kegeln erstmal so umgehauen. Und so war meine Elternzeit in den ersten Monaten.
Danke für deinen Einblick hier. ja. Du hast gerade Säulen gesagt, ja. Du sprichst in deinem Buch ja nicht bewusst von Phasen der Veränderung, also von einem zeitlichen Abschnitt, ja. sondern du sprichst von Ebenen der Veränderung. Jetzt hatten wir ja schon die körperliche Ebene, hast du schon angesprochen. Wir hatten auch schon jetzt über psychologische Ebene so ein bisschen gesprochen. Welche Ebenen neben der körperlichen und psychologischen, welche Ebenen gibt es denn noch und wie äußern die sich in der Matriszenz oder wie können die sich äußern?
Ja, genau. Ja. Also das sind auch ne, Kategorien, die so in der Wissenschaft momentan so betrachtet werden als Überthemen, was passiert da? Und die sehr, sehr intensive Ebene ist so die Beziehungsebene, also ganz allen voran mit der Partnerschaft, ne, wo es um neue Rollen geht, neue Aufgaben. Ja, aus der Zweisamkeit eines Liebespaares heraus, ne, in die Elternschaft. Aber da fallen auch beispielsweise die Ursprungs- oder Herkunftsfamilie, der familiäre Kontext, Freundschaften, die sich verändern, das soziale Umfeld, die tatsächlich sich verändern in der Umgangsweise. Zumindest solange der Bauch zu sehen ist, dann geht es eher so um das Baby, das dann da ist. Aber das ist ein weiterer großer Bereich der Veränderungen, gefolgt vom Beruf und gefolgt von, was wir noch mit betrachtet haben, ist die spirituelle Ebene, weil es eben eine Wissenschaftlerin gibt in den Staaten, die sich sehr fokussiert auf Spiritualität und Mutterschaft fokussiert und es deshalb da so einen Raum finden sollte für uns.
Das finde ich ja schon krass, ne? Also man spürt ja selbst als Mutter, wie sich alles total verändert. Aber wenn man das jetzt nochmal so, ne, wie du es gerade auch die Beispiele genannt hast, auf verschiedene Ebenen aufgliedert, dann merkt man so richtig, was das für eine Tragweite hat, ja. ne, diese Veränderung. Und es wirkt sich aufs direkte Umfeld auch aus, ne, einer Mutter. Und das spiegelt auch meine Mama-Community wieder. Ich habe nämlich eine Umfrage gestartet auf Social Media. Und ich habe meine Mama-Community gefragt, was denn für sie die größten Veränderungen sind, ne, seit sie Mutter sind. So. Und da kamen vor allem diese Punkte ganz oft zur Sprache. Keine Selbstbestimmung mehr, also keine Freizeit mehr oder fast keine Freizeit mehr. Alarmbereitschaft, also Sinne, Wahrnehmung, Instinkte sind geschärft. Viele haben auch geschrieben, der Geruch hat sich extrem verbessert nochmal. Ja. Dann die Belastbarkeit ist gestiegen. Ich vermute mal, dass man schon immer so belastbar war, aber jetzt hat man erstmal herausgefunden, wie belastbar man eigentlich sein kann. Also ne, man geht gefühlt ja manchmal wirklich immer so über die eigenen Grenzen gefühlt hinaus. Und was ich aber ganz schön fand, auch noch wurde genannt, Wertschätzung und Demut. Also tatsächlich kleine Dinge wertzuschätzen, die kleinen Dinge achtsam oder bewusst wahrzunehmen. Und da kann ich mich auch anschließen, weil ich bin irgendwie sehr dankbar geworden für das, was ich habe. Also ich bin einfach dankbar, dass wir zum Beispiel gesund sind, dass wir eine liebende Familie sind. Oder ich bin auch sehr viel dankbar, dass ich Rückhalt in meiner Familie habe. Ich würde jetzt mal gerne an dieser Stelle eine Stelle aus deinem Buch zitieren. Ich fange jetzt mal an. Warum mache ich mir so viele Sorgen? Warum treffen mich Kommentare so sehr? Wo kommen diese neuen Gefühle her und warum sind sie so stark? Wer bin ich überhaupt? Wie passe ich ins Mama-Sein? Du beschreibst ja, dass viele Mütter denken, alle anderen schaffen das. Nur ich fühle mich komisch, ich erkenne mich nicht wieder. Wie kann man denn Müttern dabei helfen, in ihrer neuen Identität anzukommen? Also kann man da helfen? Gibt es da irgendetwas?
Ja, total. Also ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven gibt und da sind wir auch bei der Individualität. Ne? Also jede Person hat ja ganz andere Themen. Wir sehen schon, dass so der Unterschied Diskrepanzleben vorher nachher zum Beispiel einen sehr großen Ausschlag hat. Also von Hannah zum Beispiel, die war beruflich sehr viel unterwegs im Ausland. Das ging dann so Baby- und Corona-bezogen zum Beispiel von heute auf morgen gar nicht mehr. Also wie groß sind die Diskrepanzen? Ne? Und auch, wie sehr ist man vorher schon so involviert in elternfokussierte Lebensentwürfe. Also wie sehr lernt man das, indem man beobachtet und guckt, wie machen das andere? Ah ja, wie möchte ich das machen? Also sich so orientieren. Also die Frage ist auch schon, wie wird man da so springt man ins kalte Wasser oder gibt es tatsächlich so eine Aufwärmphase? Und es gibt ganz tolle so Begleitungsangebote. Es ist ja total vielfältig und es ist sehr unterschiedlich, auf welche Personen, also was Personen brauchen. Manche ein bisschen spiritueller, ne? Manche vielleicht ja. eher so therapeutischer. Wir bedienen so diesen Aspekt zu sagen, wir glauben, dass tatsächlich Wissen hilft. Wir glauben, wenn man weiß, also schon mal dieses Verständnis in der Gesellschaft, dass eine Mutter nicht von der einen auf die anderen Sekunde, nur weil das Baby da ist, jetzt auf einmal Mutter ist, alles funktioniert und so weiter, im Sinne von funktionieren, ich weiß genau, wie ich einzelne Dinge mache. Wenn wir schon mal ein Verständnis dafür haben, es ist ein Prozess und das soll Muttertät aussagen. Und da darf man sich gerne mal die pubertierenden Menschen auch in den Kopf ziehen und überlegen, ja, es ist ein Prozess, es dauert, es sind Aufs und Abs, es gibt Veränderungsphasen und also das, glaube ich, ist so der erste Punkt zu wissen, wenn man weiß, was mit mir passiert oder was ich gerade erlebe, das anders einzuordnen. Und dann, und da bin ich aber wirklich ein bisschen vorsichtig, im zweiten Schritt, weil wenn ich jetzt so Frauen sage, ihr seid in der Muttertät, guckt doch mal hin und kümmert euch, das ist überfordernd, darum geht es nicht. Eigentlich sollte das das Umfeld machen. Ne? Wenn man an dem Punkt ist zu sagen, ich bin jetzt bereit zu sortieren und ich will mal anfangen hinzugucken, ne, dann kann man zum Beispiel schauen, was ist denn auf meinen Säulen meines Lebens passiert? Ja. Warum sind die ins Wanken gekommen? Gibt es da irgendwas, was die stabilisiert? Ne, also aus der Community, wenn da jemand gesagt hat, die Fremdbestimmung zum Beispiel ist für mich ein großer Punkt, würde man ja erstmal sagen, ja, psychologischer Bereich. Ne? Gleichzeitig würde ich aber die Frage stellen, naja, die Beziehungsebene im Sinne von, gibt es denn mehrere Personen, die verantwortlich sind für dieses Kind oder die Kinder, also ne, Partnerschaft oder Großelternschaft, gibt es da vielleicht auch mal Aspekte, wo man hingucken könnte im Sinne von, kann ich konkret Unterstützung einholen, ne? Können die das anbieten? Also es ist auch so, dass sich das sozusagen dann ja, gegenseitig beeinflusst. Aber zu schauen, was gibt es für stabilisierende Faktoren in den einzelnen Bereichen?
Ich finde das,
wann habe ich die Kraft dafür,
total dahin zu gucken? Toll, dass du gerade dieses Umfeld erwähnst, weil ich denke mir, es dauert ja manchmal auch einfach an diesen Punkt zu kommen, zu erkennen, ich brauche Hilfe.
Ja.
Ich brauche Unterstützung.
Mhm.
Ja, aus meiner eigenen Erfahrung, ich wollte das alles am liebsten alleine schaffen. Mhm. Und ich wollte auch alles unter einen Hut kriegen.
Mhm, genau.
Und erstmal zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, hey, ich nehme das auch gerne an, wenn ich Hilfe bekomme. Und weißt du was, wenn ich jetzt so das höre, was du sagst, dann wünsche ich mir, ich hätte dich einfach schon eher getroffen.
Ja, das wäre total schön.
Weißt du, also ich hätte mir jetzt gewünscht, ich bin frisch gebackene Mama und ich hätte mit Svenja irgendwie Kaffee zusammen getrunken, weil ich glaube, es hätte mir enorm viel Druck von der Brust genommen. Ja.
Das ist schon auch ein Kernpunkt, ne? Auch so wegzugehen von diesem Individuellen. Also wegzugehen davon, also zu schauen, wo sind wir eingebettet und in meinem Kopf ist immer so eine, also ich bin gerade im Forschungsprojekt, es wird auch irgendwann Artikel, große Artikel im Buch entstehen, aber ich habe in meinem Kopf auch immer gleich bildlich so den Blick, die Frau steht da in der Mitte von dem, was ich betrachte mit Matreszenz, ne? Aber stark eingebettet ist das gesellschaftliche Mutterbild, das Narrativ von dem, was in Deutschland so ganz tief verankert ist. Und das hört man ja bewusst und unterbewusst, vielleicht auch schon über sehr lange Zeit, wie so nebenbei mal gesagt wird, ach, die Mutter lässt ihr Kind nicht los oder es darf ja da niemand ran oder also diese ne, abwertenden Kommentare von Aspekten, die mit einhergehen können und dann bildet sich so eine Vorstellung von dem, was man doch selbst alles schaffen will, nämlich nicht die Kinder beschützen und nicht diese Sorgen haben und nicht so unentspannt sein.
Richtig.
Oder
du sagst, was man alles schaffen will und du hast auch, glaube ich mal, gesagt, dass viele Mütter durch diesen wichtigen Lebensabschnitt navigieren, aber ohne Navigation und Fahrplan. Und dass das auch zu einer gewissen Verunsicherung und Überforderung führen kann. Jetzt gibt es aber natürlich auch die Mütter, die sich zum Beispiel sehr belesen. Ja, die bereiten sich da total gut vor. Die sprudeln über vor Fakten, ja, sodass sie vielleicht die Schwangerschaft und die erste Zeit mit Baby vielleicht so komplett so durchanalysieren und es gar nicht so richtig genießen können. Ne? Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Frage, so Richtung Ende hin. Wie kommen wir denn deiner Erfahrung nach gut durch die Muttertät? Also kannst du uns vielleicht da noch so ein paar Tipps für uns Mütter mitgeben? Also nicht nur, wie wir den Wandel von in der Matreszenz, wie wir ankommen, das gut hinbekommen, sondern wie wir uns durch diese Muttertät durchnavigieren.
Also zu wissen, also sich selbst gegenüber großzügig sein, finde ich so den allerersten Punkt. Ne? Also ich finde, bei Muttertät läuft oft etwas so parallel. Ne? Also im Sinne von, ich fahre nicht zum Familienfest, weil, whatever, Baby ist klein, traue mir es nicht zu oder so. Und dann kommt immer so eine Ebene drüber und deshalb fühle ich mich schlecht. Und deshalb denke ich, ich habe es nicht geschafft. Und zu versuchen, tatsächlich zumindest mal die erste Person zu sein, die sich selbst gegenüber da so eine Großzügigkeit entwickelt und so sagt, das ist mein Prozess und das, da an diesem Punkt bin ich gerade. Das brauche ich gerade, das ist so schwer. Und dann vielleicht auch großzügig zu sein, wenn man das nicht schafft auszusprechen. Ne? Also von daher, ich finde immer so dieses großzügig sein, also sich selbst auch nicht auch noch sagen zu wollen, oh, das habe ich jetzt aber nicht so gemacht, wie ich mir es vorgestellt
dieses
habe.
Dieses großzügig sein zu sich selber, das ist ein schönes Wort, finde ich, zu sich selber großzügig zu sein. Ja. Aber manchmal ist es ja gar nicht so einfach.
Ja, gar nicht einfach.
Das muss man ja auch erstmal lernen. Ne? Also ich musste das erstmal lernen, zu sagen, ich bin genug.
Ja. Ja.
Wie schafft man denn das? Kommt das automatisch irgendwann?
Also wir sagen immer, es ist durch diesen Prozess und diese Zeit, am Anfang ist es ein Sturm und Riesenwellen. Ne?
Ja.
Und es fängt an, dass die wieder kleiner werden und dass sich das legt. Also auch das, ne, das Baby entwickelt sich ja auch. Ich glaube, bei manchen ist es ja so, die laufen dadurch wie so durch einen Frühlingsspaziergang durch einen Park. Und bei anderen ist es halt eine Wanderung durch Nepal, da ist gerade eine Freundin von mir, deswegen denke ich an diese Berge und dieses Eis und so weiter. Und deshalb glaube ich, ist es sehr unterschiedlich zu sagen, kommt es automatisch schon von alleine? Immer? Glaube ich nicht. Manchmal? Ja, sicher. Dann ist tatsächlich die Frage, wann starte ich sozusagen, ja, auf welchen Ebenen wohin zu gucken. Und das kann dann, die sind diese kleinen Mosaikbausteine.
Ja.
Das kann die neue Aushandlung sein in der Partnerschaft. Es kann der erste Abend in einem Yogastudio sein und es geht um Atmen und es geht um, ne,
ja,
whatever. Also da muss jede für sich gucken, was ist jetzt für mich eigentlich so der erste Schritt. Es kann ein Abend sein, an dem ich sitze und mir überlege. Ich habe irgendwann mal zum Beispiel mir gedacht, nee, ich habe jetzt nicht mehr die Ziele, meine Kinder müssen dreimal am Tag an die frische Luft und ich brauche das und jenes, sondern ich habe irgendwann gesagt, ich will, dass wir jeden Tag richtig herzhaft lachen. Also überlegen, was ist eigentlich das, also was will ich, um was geht es mir eigentlich? Das sehe ich in deinem Kanal schon auch oft, dieses gesellschaftliche, diesen Druck loswerden. Ne? Und dann gibt es halt kein Wichtel, bitte kein Wichtel.
Der Weihnachtswichtel.
Fangt gar nicht erst an, ihn einziehen zu lassen. Ich habe ihn auch, by the way, ich kriege ihn nicht mehr los. Also ne, zu schauen, was ist denn eigentlich jetzt hier in unserem kleinen Kosmos so der erste, nächste Schritt.
Das hast du wunderschön, das hast du wunderschön gesagt. Und die Beispiele mit diesem herzhaft Lachen, das hat mich jetzt gerade persönlich sehr berührt. Ne? Sehr, sehr berührt. Das war Professor Dr. Svenja Krämer. Sie ist Erwachsenenbildnerin, Trainerin und Coach. Zusammen mit der Kriminologin, Polizei- und Politikwissenschaftlerin Hanna Meyer hat Svenja Krämer ein Buch geschrieben. Es heißt Muttertät, wenn sich plötzlich alles anders anfühlt. Vielen Dank für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch.
Danke dir, war total schön.
Und das war die aktuelle Folge von Mama Konkret und dem Podcast über Mutterschaft von Julie Tann und dem Podcast Radio Detektor FM. Vielen Dank ans Team. Die Audio- und Videoproduktion hatten Tim Schmutzler und Benjamin Serdani. Gästerecherche und Redaktion Ina Lebedjew. Und ich bin deine Host Julie Tann und sage ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist am Start, denn dann gibt es die nächste Folge unseres Mütter-Podcasts Mama Konkret. Und wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann sag's doch bitte gerne weiter. Teil die Folge gleich mit dem ganzen Feed, teil die Folge mit anderen Müttern, mit Freundinnen und allen, für die dieses Thema interessant sein könnte. Dankeschön und Liebe geht raus.
Mama Konkret, der Podcast.